So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dies ist Episode 76 dieses Podcasts sowie Episode 11 von 11 dieser Schul- und Kita-Jahresabschlussstaffel. Datum dieser Aufzeichnung ist der 1. Juli 2024. Nachdem ich in den letzten 10 Episoden verschiedene Akteure und Akteure der Berliner Bildungslandschaft gefragt habe, ob die Richtung denn wirklich stimme, wie es der Berliner Senat erklärt, freue ich mich, mit meinem heutigen Gast darüber zu sprechen, was eigentlich die beabsichtigte Richtung ist, wie groß die Schritte sind, die getan werden und wie groß sie sein müssten. Mir gegenüber sitzt die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin, Katharina Günther-Wünsch. Herzlich willkommen hier im Podcast, Frau Senatorin, und danke, dass ich mal wieder bei Ihnen hier in den Räumlichkeiten der Bildungsverwaltung zu Gast sein darf.
Schönen guten Morgen, Herr Fechner, schön, dass Sie wieder da sind.
Zum Schuljahresende. War wieder ein turbulentes Schuljahr gewesen. Sie haben eine Schulgesetzänderung vor sich. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann wird sie hinter Ihnen liegen. Jetzt ist der 1. Juli. Das heißt also, in 3 Tagen ist dann die Entscheidung im Abgeordnetenhaus, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Das ist der Plan, tatsächlich am Donnerstag in der Plenarsitzung die Schulgesetznovelle zu beschließen.
Okay. Frau Senatorin, als ich die Themensammlung für heute zusammengestellt habe und dabei auch nochmal so ein bisschen die Großthemen des zu Ende gehenden Schul- und Kita-Jahres und die allgemeine Nachrichtenlage habe Revue passieren lassen, ging mir der Begriff Zusammenhalt durch den Kopf. Berliner Schulen erleben derzeit wohl so deutlich wie lange nicht die Folgen des Nahostkonflikts. Der Landesschülerausschuss hat in den letzten Monaten auf wachsenden Rechtsextremismus aufmerksam gemacht. Propaganda und Aufwiegelung, insbesondere in den sozialen Medien, erreichen regelmäßig neue Höchststände und Schulleitungen machen ziemlich allgemein auf ein gestiegenes Aggressions- und Gewaltpotenzial an Schulen aufmerksam. Wie wollen Sie dem begegnen? Wie begegnen Sie dem? Riesenfrage, ich weiß.
Herr Fechner, Ihre Frage hat ja mehrere Punkte, die tatsächlich eine Rolle spielen und ein wenig an Brisanz auch gewonnen haben. Also ich will damit nur deutlich machen, es ist jetzt nicht so, dass wir all diese Themen nicht vor dem 7. Oktober auch gehabt hätten, aber wir haben so ein Stück weit das Brennglas drauflegen. Das ganz vorneweg gesagt, unsere Schulen sind neben dem Bildungsauftrag, der Kerngeschäft ist, auch immer ein Ort für Begegnung, für Austausch und tatsächlich mit den Schülerinnen und Schülern daran zu arbeiten, was Sie gerade Zusammenhalt genannt haben. Mhm. Also wirklich Gesellschaft abzubilden, das ist in unseren Schulen der Fall. Wir haben sehr multikulturelle, sehr vielfältige Schulen und da treffen natürlich auch unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Sie haben aber auch angesprochen, dass wir Konflikte, die wir in der Gesellschaft, aber auch international beobachten, auch immer mehr in unsere Schulen hineingetragen werden. Und die Frage war jetzt, wie wollen wir dem begegnen? Zum einen haben wir relativ schnell reagiert, indem wir erfahrene Partner auch aus der Vergangenheit den Schulen an die Seite gestellt haben und gesagt haben, insbesondere beim Thema Nahostkonflikt, versucht, über diese Partner auch ins Gespräch zu gehen. Es ist für viele Schüler ein hoch emotionales Thema. Wir müssen da in den Austausch kommen, um wirklich die Perspektiven kennenzulernen. Und mittelfristig bedeutet das natürlich auch, diese Partner, die verlässlich sind, auch beizubehalten, aber auch unsere Pädagogen zu qualifizieren, dass sie zum Teil auch selber in der Lage sind, diesen Kommunikationsräumen Platz zu schaffen und auch sie gemeinsam mit den Schülern zu gestalten.
Ich stelle immer wieder fest, auch im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern, ich hatte neulich den Landesschülerausschuss zu Gast und da ging es um die Frage, wie können Schülerinnen und Schüler resilienter gemacht werden für die Situation, die wir im Moment haben, beziehungsweise die Belastung bei den Schülerinnen und Schülern ist ja auch sehr hoch, also die psychische Belastung. Welche Möglichkeiten haben Schulen, um dem zu begegnen?
Die Resilienz ist ein großes Thema. Wir kommen aus Krisenjahren mit Corona. Das hat schon viel mit unseren Schülerinnen und Schülern gemacht. Wir haben jetzt von außen eine deutliche Einflussnahme. Und Sie haben einen zentralen Punkt gerade schon angesprochen, die sozialen Netzwerke. Für unsere Schülerinnen und Schüler sind diese Konflikte häufig Kommunikationskriege, sage ich immer. Es geht um Deutungshoheit versus wirklich echten News. Und wir haben natürlich die Problematik, dass unsere Schüler viel digital konsumieren. Das heißt, wir müssen an dieser digitalen Kompetenz arbeiten. Unsere Schüler konsumieren Bilder, Videos, Nachrichten, wo sie scheinbar auch noch nicht in der Lage sind, die wirklich gut zu beurteilen und zu bewerten und einzuordnen. Und das muss in Schule geschult werden. Gleichzeitig müssen wir in Schule aber auch die Möglichkeit geben, über genau diese Bilder im konkreten Fall auch sprechen zu können. Um dann halt wirklich auch zu sagen, was ist davon real, was ist auch fake, was ist bewusst so eingestellt, online, digital. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich würde mir wünschen, dass wir auf Bundesebene tatsächlich auch mit den Anbietern mal ins Gespräch gehen. Das kann das Land Berlin alleine nicht machen.
Also mit den Plattformen.
Mit den Plattformen, genau. Um zum Beispiel zu sagen, wir können dort einen Filter im Sinne des Jugend- und Kinderschutzes einziehen. Mhm. Muss wirklich alles ungefiltert da so durchlaufen. Da sind viele Gewalttaten zu sehen und auch viele Botschaften, die Hass verbreiten. Mhm. Und das natürlich wirklich ohne jeglichen Background und ohne Bezug.
Mhm. Sie hatten vorhin schon mal oder eben schon mal reingegeben, den Punkt Externe, die man mit reinholen könnte. Welche Rolle spielen diese Träger im Moment?
Also wir arbeiten ja immer und kontinuierlich mit Trägern zusammen. Mhm. Und diese Träger, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, haben nochmal an Bedeutung gewonnen. Mhm. Das heißt, wir haben sie nach wie vor dabei. Wir haben Träger, die im Bereich Demokratiebildung unterwegs sind, Antisemitismus unterwegs sind. Und wir schauen da momentan ganz genau hin, mit welchen Trägern arbeiten wir zusammen, weil das einfach ein hochsensibles Thema ist. Aber dort, wo wir positive Erfahrungen machen, wo wir Vertrauen haben, wo Träger sich auch bewährt haben, die wollen wir natürlich auch weiter an Bord behalten und die Zusammenarbeit ausbauen.
Da gab es jetzt tatsächlich neulich verschiedenste Berichterstattungen zu der Frage, wie sind die Träger im Moment aufgestellt, wie werden die Träger nachgefragt. Ist es in dem Moment hilfreich, wenn man die Trägerlandschaft als Wildwuchs bezeichnet?
Als Wildwuchs, vielleicht ist das nicht das passende Wort, aber wir haben tatsächlich eine unglaubliche Fülle an Trägern. Hm. Und wir müssen natürlich auch immer schauen, was macht der einzelne Träger und in welchem Kontext arbeitet er und ist das, was er macht, auch wirksam und nachhaltig? Und das hat in den letzten Jahren nicht immer stattgefunden, diese Überprüfung. Wie arbeiten die Träger? In welchem Kontext arbeiten sie? Und ist das tatsächlich nachhaltig? Und da gehen wir jetzt schon mehr rein, weil wir tatsächlich auch da monitoren und steuern wollen.
Wie kann man das messen? Also ich hatte vor einer Weile auch mal einen Träger, der da auch mit in Frage steht, hier zu Gast. Dem hatte ich auch die Frage gestellt, wie kann man das sozusagen nachhalten, was jetzt sozusagen das Ergebnis dieser Arbeit ist. Was ist da Ihr Maßstab?
Na, also mein politische Maßstab,
Bildung ist ja immer schwer zu messen.
Tatsächlich ist das schwer zu messen und das, was natürlich komplett untersagt ist, ist eine tendenziöse politische Bildung. Wir haben ein Überwältigungsverbot in Schule, wir haben Beutelsbacher Konsens, der das ganz klar untersagt. Das ist das eine. Und wir haben auch bei unseren Trägern, wenn sie mit uns Kooperationsvereinbarung eingehen, ganz klar den Anhang an diesen Kooperationsvereinbarungen, der sagt, dass die Träger und all die Leute, mit denen sie arbeiten, sich innerhalb der demokratischen Grundordnung bewegen. Und da geht es ja zum Beispiel schon los, wenn ein Träger sich weigert, so einen ganz grundsätzlichen Anhang mit zu unterschreiben, dann können wir mit ihm nicht zusammenarbeiten.
Schulen befinden sich ja tatsächlich in einer ganzen Reihe an Zielkonflikten, immer wieder. Einer von diesen Zielkonflikten ist die Erwartung, dass die Schülerinnen und Schüler einerseits dazu befähigt werden sollen, sich in dieser Gesellschaft mit allen ihren Akteuren und Widersprüchen zurechtzufinden, was, wie Sie es gerade schon gesagt haben, im Grunde den Austausch mit sämtlichen Lebensrealitäten erfordert. Andererseits hat der Gesetzgeber vor Jahren mal entschieden, in allen Bundesländern, aber auch hier in Berlin, dass Schülerinnen und Schüler nach angenommenen Potenzialen in verschiedene Schulformen segregiert werden nach der 6. Klasse. Und jetzt ist aber auch immer wieder feststellbar, dass tatsächlich die Frage von Förderprognosen, da sind wir noch mit dem Thema Förderprognose, sehr maßgeblich auch davon abhängt, aus welchem sozialen Background die jeweiligen Kinder kommen. Das heißt also, wir haben an der Stelle nicht nur eine Segregation nach Leistung, die man annimmt, oder nach Leistungsfähigkeit, die man annimmt, sondern auch nach sozioökonomischen Möglichkeiten der Elternhäuser, was ja auch oft kritisiert wird. Wie kann man das auflösen?
Nicht nur Berlin, sondern bundesweit haben wir tatsächlich immer noch die Problematik, dass es uns nicht gut gelingt, in den Schulen Herkunft und Bildungserfolg ausreichend voneinander zu entkoppeln. Gleichzeitig ist Berlin bundesweit in der Vorreiterrolle, was insbesondere den Ausbau der Ganztagsschulen betrifft, die ja ein Fundament dafür sind, um die Voraussetzung dafür zu schaffen. Die Förderprognose, die Sie angesprochen haben, dient ja dazu, tatsächlich nach der 6. Klasse die richtige Schulform für das Kind zu finden, für den Schüler, anhand seiner Kompetenzen, Stärken und Fähigkeiten. Wir sehen in Berlin, dass das ein Stück weit in den letzten 10, 15 Jahren stark verwaschen ist und dass wir daraus resultierend auch verstärkt wieder Rückführungsquoten von einzelnen Schulformen zurück an andere haben. Und das wollten wir zukünftig vermeiden. Deswegen haben wir die Förderprognose nochmal im Blick genommen und haben uns da tatsächlich an sowohl nationalen als auch internationalen Bildungsforschungsergebnissen orientiert. Die sagen wiederum ganz deutlich, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft, die Fähigkeiten in den Basiskompetenzen, also in Deutsch, Mathematik und in Fremdsprachen benötigen, um in allen anderen Fächern Bildungserfolge generieren zu können. Das heißt, möchte ich, dass egal woher das Kind kommt, Bildungserfolg an der weiterführenden Schule hat, muss es in der Grundschule ausreichend Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben. Dafür hat Berlin die Voraussetzung strukturell geschafft, indem alle Grundschulen Ganztagsschulen sind. Mhm. Das heißt, zum einen passen wir die Förderprognose an und wir schauen natürlich noch intensiver auf die Strukturen im Ganztag, um genau die Voraussetzungen zu schaffen, von denen Sie gesprochen haben und die uns ja auch alle eint, nämlich wirklich unabhängig der Herkunft die besten Bildungschancen für jedes Kind generieren zu können. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also jetzt hat man die Förderprognosen auf drei Fächer mehr oder weniger reduziert, dass man sagt Deutsch, Mathe, Englisch, beziehungsweise Deutsch, Mathe, erste Fremdsprache, je nachdem, was die erste Fremdsprache ist. Und die anderen Fächer bleiben künftig unberücksichtigt, die bisher in die Förderprognose mit eingeschlossen waren. Die Frage, die ich mir gestellt habe, weil man ja auch gleichzeitig den NC auf 2,1 runtersetzt, Notensumme 14.
2,3.
Das heißt also, dass man mit einer 3 im Sprachenbereich eigentlich schon wirklich Schwierigkeiten hat, am Ende auf ein Gymnasium zu kommen. Bisher war es so, dass Kinder, die in den anderen Fächern, also zum Beispiel Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Kunst, Musik, Sport, wenn die dort gute Leistungen hatten, konnten sie das ausgleichen. Das sagt ja doch aber auch, dass jemand, wenn er in den anderen Fächern gut ist, ja eigentlich trotzdem auch im Sprachenbereich so weit ist, dass er dem Unterricht folgen kann. Oder warum brauchen wir da jetzt nochmal eine Konkretisierung, eine Einschränkung?
Das ist eben nicht der Fall, sondern es ist ein Trugschluss und der ist ja wissenschaftlich auch ganz klar belegt. Ich möchte nochmal wirklich das bildlich darstellen. Wir haben eine Punktezahl von 14. Mhm. Das bedeutet, Sie können mit 2, 2, 3 sehr wohl eine Gymnasialempfehlung bekommen. Sie können also in zwei Fächern eine 2 haben und in einem Fach eine 3 und bekommen eine Empfehlung für das Gymnasium. Das möchte ich auch mal für alle Eltern nochmal deutlich aussprechen. Und es ist eben nicht so, dass wenn Sie nicht lesen, schreiben und rechnen können, dass Sie dann auf der weiterführenden Schule weiterhin in Kunst oder in Musik oder in GEWI Bildungserfolge generieren. Denn Sie werden staunen, auch im Kunstunterricht und auch im Geschichtsunterricht müssen Sie viel lesen, müssen Sie viel Textverständnis haben und Theorie generieren. Und gleichzeitig, egal an welcher Schule Sie landen, egal welchen Schulabschluss Sie machen, Sie müssen überall Prüfungen in Deutsch und Mathe ablegen und eben nicht in Sport oder in Kunst oder in Musik. Das heißt, der Fokus insbesondere bei unseren Schulabschlüssen liegt auch weiterhin auf den Basiskompetenzen. Gleichzeitig brauchen wir die, um Bildungserfolge zu generieren. Und wenn wir bundesweit schauen, in den anderen 15 Bundesländern, machen die das schon seit wahnsinnig vielen Jahren so. Und wenn wir dann wiederum auf die Ergebnisse im Bildungsvergleich schauen, machen die einen besseren Job, als Berlin das bisher gemacht hat.
Aber Sie haben jetzt gerade Kunst, Sport und Musik genannt. Aber wir haben ja noch GEWI und Navi zum Beispiel. Muss man in Deutsch sehr gute Leistungen haben, um zum Beispiel Chemie studieren zu können?
Sie müssen in Deutsch sehr gute Leistungen haben zu können, um in Geschichte, Geografie und politischer Bildung die vielen Texte verstehen zu können. Und Sie müssen in Mathematik gute Leistungen haben, um tatsächlich im Chemieunterricht Formeln herleiten und berechnen zu können, genauso wie auch in Physik und in Biologie. Das ist tatsächlich ein Fakt.
Okay, lassen Sie uns mal ganz kurz auf die ISS kommen. Also ein bisschen eine Sorge, die ich tatsächlich habe. Möglicherweise teilen Sie die nicht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, wenn man jetzt die Förderprognose auf sprachliche Kompetenzen sehr stark konzentriert, dass wir dann am Ende insbesondere im Bereich der ISS eine Spaltung haben werden, dass wir dann nämlich ISS haben, wo dann die Schülerinnen und Schüler landen mit guten Sprachkenntnissen und die ISS, wo alle anderen Schüler landen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Da wollten wir ja eigentlich mal von weg. Also im Moment haben wir schon eine Segregation bei den ISSen, bei den Übernachgefragten und bei den weniger Nachgefragten. Meine Befürchtung ist tatsächlich, dass sich das künftig dann so ein bisschen am Sprachniveau spalten wird.
Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir momentan aufgrund des akuten Schulplatzmangels in Berlin nahezu ausschließlich übernachgefragte Schulen haben, weil uns einfach wirklich Schulplätze fehlen.
Berlinweit. Ne?
Wir haben ja gerade die Schulplatzbescheide und auch dazu gab es ja Pressearbeit. Das ist ja für alle einsehbar auch, das machen wir ja sehr transparent. Gleichzeitig teile ich das wirklich nicht. Im Gegenteil, ich erhoffe mir, dass die ISS und Gemeinschaftsschulen gestärkt werden. Und vor allen Dingen sage ich das auch als ehemalige Schulleiterin einer sehr großen Gemeinschaftsschule. Denn wir haben bisher eine Übergangsquote von über 50% der Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium gehabt und gleichzeitig wieder eine relativ hohe Rückkehrquote. Und ich wünsche mir, dass zukünftig mehr Schüler, die in der Lage sind, einen wirklich guten MSA zu machen, auch an den ISS und Gemeinschaftsschulen landen und dort für eine stärkere Durchmischung der Schülerschaft und für eine breitere Leistungsbereitschaft auch bei den Schülern sorgen und wir nicht mehr die ISS und Gemeinschaftsschulen, wie sie häufig auch von den Eltern wahrgenommen werden, als Resteschulen bezeichnet werden. Das hat natürlich auch was tatsächlich auch mit Elternperspektive und auch mit einem Mindset in unserer Gesellschaft zu tun, dass wir sagen, nicht das Abitur alleine ist ein erstrebenswerter Schulabschluss, sondern auch das, der MSA, der BBR und der EBBR. Und ich sage das schon seit vielen Jahren, nicht nur als ehemalige Schulleiterin einer solchen Schulform, sondern tatsächlich auch als Mutter, deren Kinder auch auf ISS gehen.
Ohne Frage. Also deswegen hatte ich ja in dem Moment auch gezielt nach den ISS gefragt, wie jetzt dort sozusagen die Perspektive ist. Die Basiskompetenzen werden ja aber grundsätzlich nicht nur in diesen drei Fächern gelegt, sondern werden ja in allen Rahmenlehrplänen gelegt. Also es geht ja in allen Rahmenlehrplänen um den Kompetenzerwerb. Meine Frage ist jetzt jenseits von dieser Frage, wir teilen die Schülerinnen und Schüler auf sozusagen nach dieser Förderprognose in diesen drei Fächern. Welche Maßnahmen planen Sie dann, um die Sprachkompetenz generell zu verbessern? Weil das ist ja erstmal nur ein Instrument für die Segregation von Schülerinnen und Schülern, für die Verteilung von Schülerinnen und Schülern.
Also das Thema Sprachförderung und ganzheitliche Bildung gehen wir ja insbesondere auch mit der Schulgesetznovelle, die Sie schon angesprochen haben, an. Das heißt, wir gehen in den frühkindlichen Bereich schon rein. Ich sag's nochmal, mein Ziel ist es, dass alle Kinder eine Kita besucht haben, bevor sie eingeschult werden. Das streben wir mit dem Kita-Chancen ja an. Das passiert nicht über Nacht, das passiert aber in den kommenden Jahren, weil wir dort schon reingehen wollen und sagen wollen, die Kinder, die Sprachförderbedarf haben, werden schon 1 bis 1,5 Jahre, bevor sie in die Schule kommen, begleitet. Während der schulischen Laufbahn habe ich immer gesagt, müssen wir Schul- und Unterrichtsentwicklung datenbasiert machen. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, Herr Fechner, und es ist ja auch das Thema der Qualitätskommission unter Köller gewesen, dass sich Schule und auch gerade Berlin daran viel stärker orientieren muss. Wir arbeiten gerade an der Qualitätsstrategie und tatsächlich auch an einem Instrument, was es uns zukünftig möglich macht, Daten im Längsschnitt in unseren Schulen zu erfassen. Wir machen das bisher punktuell. Wir haben Laube in der Grundschule, wir haben Vera 3 in der Grundschule, wir haben Vera 8 in den weiterführenden Schulen. Das sind schon gute Messinstrumente, aber wir brauchen zukünftig etwas, was die regelmäßig und kontinuierlich die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler misst. Das bereiten wir gerade eben vor. Und das Landesinstitut, was auch gerade gegründet wird, das muss dann gemeinsam mit Experten dafür sorgen, dass wir daran ableitend die richtigen Maßnahmen in unsere Schulen geben, wie wir Sprachförderung zuverlässig und anhand dieser Daten umsetzen können.
Okay. Sie hatten jetzt gerade im Grunde schon das Kita-Chancenjahr so ein bisschen anmoderiert. Wir haben jetzt im Moment eine Kita-Besuchsquote im Bereich 4- bis 6-Jährige von 93% etwa. Das heißt also, 7% der Kinder besuchen im Moment keine Kita in diesem Altersbereich. Wir haben aber, wenn man sich die Zahlen des IQB-Trends anguckt, deutlich höhere Werte bei den Schülerinnen und Schülern, die Mindestanforderungen nicht erreichen. Das sind je nach Disziplin im Bereich Deutsch 40-50%. Das ist ja, ich sage mal, ein Vielfaches dieser 7%. Das heißt also, das Kita-Chancenjahr wird hoffentlich einen Einfluss haben, einen Impact haben, aber ja, wenn dann nur sich auf eine Teilzielgruppe davon beziehen. Sie sagten jetzt gerade, dass Sie sozusagen mit den Ergebnissen dieser Prüfungen, die noch durchgeführt werden sollen, dieser Testungen, dann was machen wollen. Aber welche Instrumente geben Sie den Schulen jetzt an die Hand? Weil das sind ja alle Zukunftsperspektiven noch.
Die Schulen haben ja auch jetzt schon Maßnahmen, nur sind das halt Zufallsergebnisse. Und wir werden auch jetzt schon aus Zufallsergebnissen verbindliche Sachen machen, dass wir halt sagen, wir wollen zukünftig verbindlich, wenn Sprachförderbedarf besteht, und den erkennt man bei Laube, den erkennt man auch bei Vera 3, die Schulen dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das besprechen wir mit den Schulleitungsverbänden, mit den entsprechenden, das besprechen wir mit den Schulaufsichten. Das ist eine Frage von personeller und räumlicher Ressource, die ja dann vorhanden sein muss. Aber das ist jetzt auch schon das Ziel. Wie gesagt, mittelfristig habe ich es gerade beschrieben, dann in einem Guss und in einem roten Faden. Aber Sie haben auch gerade was gesagt, was wichtig ist. Selbstverständlich haben wir auch im frühkindlichen Bereich noch Bedarf, dort zu optimieren. Das ist eine Frage des Berliner Bildungsprogramms. Worauf legen wir dort den Fokus? Muss man da gegebenenfalls nachschärfen? Das wird aktuell überarbeitet. Und das ist auch eine Frage, wie wir in dem Kita-Bereich die Ressource sprach Zuschlagstatbestände besser steuern. Also auch dort gibt es ja eine zusätzliche Ressource für Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Und auch das wird aktuell überarbeitet. Denn Sie haben recht, punktuell geht es nicht, sondern nur, wenn man alle Maßnahmen zusammen denkt und auch miteinander verbindet.
Wir hatten jetzt neulich die Diskussion um den Profilbedarf 2. Da haben nach meinem Eindruck doch relativ viele Schulleitungen auch gesagt, das hilft uns gerade überhaupt nicht bei der Sprachförderung, wenn man da jetzt rauskürzt.
Und da ist was deutlich geworden. Ich freue mich, dass Sie das nochmal ansprechen, die Kürzung des Profilbedarfs 2. Denn die Schulen waren ja bei mir. Es ist ja nicht so, dass wir mit den Schulen davor und insbesondere aber auch danach nicht gesprochen haben. Und das macht aber eins deutlich. Der Profilbedarf 2, Sie können gerne in die Zumessung schauen, war nie für Sprachförderung, für Integration, für sonderpädagogische Förderung vorgesehen, zu keinem Zeitpunkt. Aber er wird von den Schulen verwendet dafür. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist die VV-Zumessung zunehmend unübersichtlich geworden, intransparent. Daran arbeiten wir. Und das zweite ist, dass die pauschale Zumessung sowohl von Sprachförderstunden, Integrationsstunden augenscheinlich an einigen Standorten nicht ausreicht, weil halt unsere Schulen nicht alle gleich gestrickt sind und auch nicht gleich besetzt sind, weder hinsichtlich der Schülerzusammensetzung noch hinsichtlich ihrer Personalzusammensetzung. Und da sind wir, das ist ja auch das, was ich jetzt schon mehrmals öffentlich geäußert habe, sowohl mit den Schulleitungsverbänden als auch den Schulaufsichten im Austausch, weil wir diese Zumessungsrichtlinien dahingehend ändern wollen, dass sie sich besser an den Bedarfen der einzelnen Schulen orientieren.
Welchen messbaren Erfolg erwarten Sie vom Kita-Chancenjahr?
Zum einen aus den 93%, die Sie angesprochen haben, bestenfalls 100% zu machen. Es wird nicht im ersten Jahr gelingen, aber wahrscheinlich dann in den Folgejahren. Das zweite messbare Ergebnis, was ich mir davon erhoffe, dass wir die Einschulungsuntersuchungen nach oben korrigieren können, dass wir wirklich merken, dass wir mehr Kinder haben, wo wir das so ankreuzen können, dass sie gut vorbereitet sind für den Schulstart. Und das Dritte, was ich mir hoffe, dass es insbesondere bei den Laube-Ergebnissen die Grundschullehrerinnen sagen können, das war ein gelungener Start. Wir haben wesentlich mehr Kinder, die gut vorbereitet sind für den Grundschulbereich.
Okay, wir hatten bis 23, glaube ich, das Bundesprogramm Sprachkitas. Das ist dann ausgelaufen, also die Bundesfinanzierung ist ausgelaufen. Das Land Berlin hatte das fortgesetzt. Geht es jetzt über den Anlass des 12. hinaus weiter?
Ja, wir haben das ja bei Landesmittel, das sind knapp 14 Millionen, in den Landeshaushalt überführt. Das sind die Sprachkitas gehören mit zu den Sprachzuschlagstatbeständen, die ich gerade schon erwähnt hatte im frühkindlichen Bereich. Aber diese Ressource ist ins Land Berlin überführt worden. Wir haben ja auch die ganzen Spracherzieher und sowas alle im Dienstbar.
Ich würde einen Themensprung machen wollen. Aus diesem Themenkomplex heraus, 11. Pflichtschuljahr. Wurde jetzt relativ umfangreich diskutiert, ich würde es jetzt nicht mal komplett einführen, sondern würde es einfach in den Shownotes verlinken. In Kürze, Sie wollen ein sogenanntes 11. Pflichtschuljahr für alle Schülerinnen und Schüler einführen, die nach Klasse 10 keine Anschlussperspektive haben. Entweder weil sie keine Perspektive auf einer Berufsausbildung haben oder keinen Abschluss haben, keinen Schulabschluss haben. Ziel sollte also unter anderem sein, Abschlüsse nachzuholen oder sich durch verstärkte Berufsorientierung eine berufliche Anschlussperspektive zu erarbeiten. Das soll an den beruflichen Schulen stattfinden, ist im Moment noch in der Diskussion. Ist das sinnvoll aufgehoben an den beruflichen Schulen, das Thema?
Davon bin ich total überzeugt. Ich freue mich erstmal, dass es jetzt in dieser Koalition möglich war, das 11. Pflichtschuljahr auf den Weg zu bringen. Wir sind damit das letzte Bundesjahr, was sich Maßnahmen überlegt, um genau diese Jugendlichen weiter zu unterstützen. Und ja, es gehört an die Berufsschulen. Wir sehen das nicht nur am Beispiel einzelner anderer Bundesländer, die das auch genau dort angesiedelt haben. Denn es ist ja kein klassisches Schuljahr. Der Name drückt ja ein wenig. Es ist verpflichtend, das stimmt. Aber der überwiegende Teil handelt von Berufsorientierung und Vorbereitung. Das heißt, arbeitet in Kooperation mit Wirtschaftspartnern. Auch das war uns ganz wichtig, war mir auch ganz wichtig, dass wir Berufsorientierung nicht unter Laborbedingungen machen, weil dann würde mir tatsächlich die Bedingungen nur der Berufsschule ausreichen, sondern dass sie richtig die Jugendlichen in Betriebe reingehen, in Unternehmen reingehen und vor Ort die Gegebenheiten kennenlernen. Das heißt, ein großer Teil dieses 11. Pflichtschuljahres liegt auch in der Wirtschaft, weil wir brauchen wirklich Unternehmen, Betriebe, die sich gerade dieser jungen Menschen auch annehmen. Das sind ja nicht alles nur einfache Charaktere. Die haben ja nicht ohne Grund vielleicht auch eine fehlende Perspektive. Und tatsächlich sind die Berufsschulen da auch viel geübter in der Kooperation mit der Wirtschaft und können dort auch nochmal mit unterstützen. Und sie kennen zumindest die Grundzüge dieses Systems über den sogenannten IBA, den integrierten Berufsausbildungslehrgang, wo wir ja auch schon mit jungen Menschen, denen so ein Stück weit Orientierung fehlt, aber die in der Regel schon einen Abschluss haben, arbeiten. Und da sind auch schon die Unterstützungssysteme zum Teil vorhanden, über Ausbildungsbegleiter, über Schulsozialarbeit, so dass wir dieses System dort weiter ausdifferenzieren, auch ein Stück weit auf die Expertise und Erfahrung der Berufsschulen bauen.
Ich begleite die Diskussion auch zwischen den Berufsschulen mit großem Interesse, weil ich feststelle, die einen sagen, wir können das, die anderen sagen, wir können es nicht branchenübergreifend. Ich bin sehr gespannt, wohin das geht. Wir haben ja jetzt aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die nach Klasse 10 plötzlich ohne Anschlussperspektive dastehen, sondern wir stellen ja auch jedes Jahr fest, von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich. Da gibt ja wirklich auch einige Branchen, die dann Abbruchquoten in der Ausbildung von über 30% haben. Das heißt also, das ist dann in dem Moment eine häufig mangelnde berufliche Orientierung, ist die Annahme bei vielen. Die wird man ja aber im Rahmen dieses Pflichtschuljahres nicht mehr erreichen, weil die dann ja schon raus sind aus der Schule. Wie wollen Sie damit umgehen?
Sie haben recht, dass wir in der beruflichen Orientierung besser werden müssen. Ich bitte da nur darum, dass wir da so ein Stück weit differenzieren. Mhm. Berufliche Orientierung ist ein großes Thema im Koalitionsvertrag und in den Richtlinien der Regierungspolitik. Ich habe auch in der Vergangenheit immer gesagt, das ist Aufgabe der allgemeinbildenden Schulen, da haben Sie recht, und nicht erst in den Berufsschulen. Wir haben die Themen aufgegriffen, das Thema WRT-Unterricht wird verbindlicher und nachhaltiger, wird einen anderen Stellenwert bekommen.
Also Wirtschaft, Arbeit, Technik.
Wirtschaft, Arbeit, Technik, genau. Das wird zum Schuljahr 25/26 auch vorbereitet, ebenso wie das Thema verpflichtende Praktika im 9. und 10. Jahrgang, auch an allen Schulformen, das war mir auch immer wichtig, auch darüber wird momentan debattiert und das wird vorbereitet für das Schuljahr allerdings 25/26. Die Schülerinnen und Schüler, über die wir jetzt aber sprechen, bei denen ist es ja nicht zwangsläufig die fehlende Orientierung, sondern die kommen ja häufig wirklich noch mit anderen Päckchen, psychisch-sozialen, emotionalen Problemlagen, Schuldistanz der Schüler, über die wir im 11. Pflichtschuljahr sprechen. Aber Sie haben recht, vollkommen frei und unbenommen davon müssen wir auch über die sprechen, die im ersten Ausbildungsjahr wieder abbrechen. Das hat Gründe in der fehlenden Berufsorientierung, aber die Wirtschaft sagt selber auch, ist doch Thema im Bündnis für Ausbildung, was wir auf Landesebene noch haben, dass auch die Wirtschaftspartner gegebenenfalls auch in ihren Bereichen da nochmal nachsteuern müssen und sagen müssen, wie sind die Bedingungen der Azubis. Also beides. Es ist ein komplexes Themenfeld, aber Sie haben recht, auch die allgemeinbildenden Schulen müssen da ihren Teil noch leisten.
Hier würde ich, liebe Hörerinnen und Hörer, einen kurzen Ausblick geben wollen. Also nach den Ferien geht's weiter, nämlich mit dem Thema berufliche Bildung. Schalten Sie dann mal ein, wenn es soweit ist. Zurück zum Thema. Was jetzt im Moment auch im Rahmen der Schulgesetznovelle immer wieder kritisiert oder angemerkt worden ist, ist die Frage des Themas Inklusion. Mhm. Ich hole es mal ganz weit aus. In der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich die Bundesrepublik schon vor etlichen Jahren mal dazu verpflichtet, ein integratives Bildungswesen zu schaffen. Integratives Bildungswesen, Zitat, welches die Segregation von Menschen mit Behinderung überwindet. Die Vereinten Nationen haben die Bundesrepublik im letzten Jahr erst zur Abschaffung der Förderschulen aufgefordert. Wann wird es in Berlin soweit sein?
Die Förderschulen abzuschaffen?
Dass wir alle Kinder an Regelschulen beschulen können, wollen und dürfen.
Ich glaube, können und wollen sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. Sie finden bei mir immer einen Verfechter der Inklusion. Habe das als Schulleiterin einer sehr großen Gemeinschaftsschule auch intensiv betrieben. Inklusion muss aber gut gemacht sein, damit sie auch gelingen kann. Berlin hat in der Vergangenheit eine Vorreiterrolle bundesweit eingenommen und hat die meisten Förderzentren landesweit geschlossen. Damals war die Hoffnung, dass insbesondere das Fachpersonal, sonderpädagogische Lehrer, besondere Pfleger und Erzieher, ihren Weg ins Regelsystem finden. Das ist leider nicht eingetreten. Das merken wir, weil diese Fachkräfte bei uns in den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen nicht angekommen sind, sondern tatsächlich eher wieder den Weg in andere Förderzentren, Brandenburg, umliegende Länder gefunden haben. Gleichzeitig haben wir aber auch Familien, die sagen, wir haben Kinder mit so komplexen Hilfebedarfen und Förderbedarfen, wir wollen gar nicht in die allgemeinbildenden Schulen rein, aus unterschiedlichen Gründen. Unsere Kinder schaffen den Alltag nicht in so einer großen Klasse mit 25 Schülern, das ist ja noch der Durchschnitt. Oder wir haben auch Kinder mit solchen Hilfebedarfen, wo wir Therapieräume, wo wir pflegerische, sterile Räume teilweise bräuchten, die in Bestandsgebäuden, ich will nicht sagen, nicht nur schwer herstellbar sind. Ich gebe Ihnen mal das Beispiel. Wir haben Schulen in denkmalgeschützten Gebäuden, wo wollen Sie da sterile Räume herstellen? Und das ist nicht eine Frage, dass man nicht will. Das ist auch gar nicht nur eine Frage des Geldes, sondern das ist eine Frage, dem sind einfach von außen tatsächlich durch die Realität Grenzen gesetzt. Unbenommen davon folgen wir das Ziel natürlich der Inklusion weiter. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Die pädagogischen Unterrichtshilfen, die insbesondere für Kinder im emotionalen sozialen Bereich sind oder mit dem Förderbedarf lernen, können seit diesem Jahr regelhaft an Schule eingesetzt werden, wenn wir insgesamt 7 Schülerinnen und Schüler haben, die zum Beispiel den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung haben. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Sie mussten immer einzelne Anträge schreiben und die Suche. Inzwischen können die Schulen das regelhaft tun und können das on top bekommen. Also nicht stattdessen, sondern on top. Das ist im Sinne dieses multiprofessionellen Teams. Wir haben die Schulgesundheitsfachkräfte. Wir haben das Modellversuch in Lichtenberg gehabt über bezirkliche Mittel. Da arbeitet die Senatsverwaltung gerade eben daran, das zu einem regelhaften Modell auf Landesebene zu machen, weil wir halt auch gerade bei diesem Bereich Schulgesundheitsfachkräfte sowohl für therapeutische und somatische Pflegebedarfe, aber auch tatsächlich für psychotherapeutische Ansätze den Mehrwert erkennen. Wir gehen also in diesen Bereichen, gerade was die personelle Zusammensetzung geht, immer die nächsten Schritte. Was die räumlichen Voraussetzungen für die Inklusion betrifft, wissen Sie selber, die Schulbauoffensive ist da vorbildlich, auch bundesweit, das gibt es nirgendwo anders. Sämtliche Schulneubauten sind sowohl mit Therapieräumen als auch mit Pflegeräumen, also wo man tatsächlich auch kathetern kann oder Schanz wechseln kann und spüren kann, versehen. Das ist ein Novum, da werden Sie bundesweit kaum so eine Schulgebäude finden. Das wird sich entwickeln. Ich möchte damit einfach deutlich machen, dass das Thema Inklusion nach wie vor eine Rolle spielt, aber es ist nicht über Nacht geht.
Das ist vollkommen klar, dass man bestimmte Voraussetzungen nicht so schnell schaffen kann. Sie sagten jetzt gerade oder haben das Beispiel gegeben, dass man bestimmte Schülerinnen und Schüler nicht in einem Lernsetting mit 25 Mitschülerinnen und Mitschülern beschulen kann. Gerade bei Kindern mit schweren oder mit multiplen Problemlagen ist das so. Aber da könnte man ja zum Beispiel gegenwirken, indem man Kleinklassen fördert. Also so wie beispielsweise Kleinklassen für autistische Kinder haben, dass man sagt, man fördert Lerngruppen, die einfach nur aus 5 bis 6 Kindern bestehen.
Das haben wir ja. Wir müssen halt einfach gucken, wie die sich in das Regelsystem einfügen. Wir haben auch da Kinder, und gut, dass Sie es ansprechen, gerade im Autismusbereich, wo auch die Forschung, wo übrigens auch die Experten auf der Gesundheitsseite sagen, die sind nicht beschulbar wirklich am Regelstandort, weil sie einfach so ein Krankheitsbild haben, dass sie das überfuttert von ihrer Seite aus. Also wir müssten quasi getrennte Pausenzeiten und organisieren, weil das nicht möglich ist. Und dann haben wir ja auch eine Segregation. Deswegen muss man da einfach sensibel sein. Inklusion wird groß geschrieben und da haben wir auch definitiv noch Ausbaubedarf, dass wir das für mehr Familien ermöglichen möchten und auch müssen. Wir haben aber auch die Situation, dass es immer Kinder geben wird, wo es für die Kinder der bessere Weg ist, an einem Förderzentrum unterrichtet zu werden und wo auch Eltern sich das sehr stark wünschen. Und auch das gehört zum Elternwahlrecht dazu.
Sie haben jetzt mit der Schulgesetznovelle eine Einführung der Paragraphen 43a und b mit angestrebt. Das ist, wenn ich das alles richtig erfasst habe, auch, ich sag mal, ein Stück weit der Versuch einer rechtlichen Korrektur des alten Paragraphen 41. Warum überwindet man den nicht? In dem Moment, wo man sagt, wir entlassen ein Kind aus der Schulpflicht oder stellen die Schulpflicht ruhend, ist es ja eigentlich, ich sag mal, eine Kapitulation vor dem Kind.
Das sehe ich wirklich anders, Herr Fechner. Die Realität in unseren Schulen sagt, dass wir Kinder haben, sie haben so ein hohes Potenzial an Eigen- und Fremdverletzung, die können wir nicht beschulen. Und wir haben momentan keine Rechtsgrundlage, es wird ja so gehandhabt, wir haben aber keine Rechtsgrundlage und Sie haben es gerade gesagt, der 41er ist gekippt worden vom Verfassungsgericht, um zu sagen, die Schulpflicht ruht, aber warum ruht sie? Und da müssen wir genau hinschauen. Das sind nämlich Kinder, die dann in die Psychiatrie gehen oder in stationäre Behandlung. Und wenn wir die Schulpflicht in der Zeit nicht ruhen würden, würden wir gegen geltendes Gesetz und Recht verstoßen. Diese Kinder brauchen aber diese Auszeit, um überhaupt wieder beschulbar zu werden, um einen Schulalltag meistern zu können und um sie dann halt auch wirklich irgendwann so fit zu machen, dass sie in Schule abschließen können und auf einen selbstbestimmten Weg kommen. Und das ist doch der einzige Grund, warum es wirklich diesen ursprünglich Paragraph 41 gab. Jetzt haben wir das, Sie haben vollkommen recht, versucht und auch rechtssicher gemacht mit der Änderung im Paragraph 43. Und nur um diese Kinder geht's. Es geht nicht darum, Kinder, die stören, vom Unterricht auszuschließen. Dafür sind übrigens die Hürden auch jetzt im jetzt überarbeiteten Paragraphen viel zu hoch. Sondern es ist ganz klar drin festgelegt, um was für Schülerinnen und Schüler es sich handelt. Und da geht es darum, dass die Grundrechte anderer Mitschüler oder an Schule tätigen gefährdet ist, insbesondere wenn es um das Wohl von Leib und Leben geht. Also wir reden hier wirklich von stark fremd- und eigengefährdeten Tendenzen.
Das ist ja 43b.
Genau, wo wir sagen, dort muss es eine Möglichkeit geben, diesen Kindern erst die Hilfe zuteil werden zu lassen, die sie benötigen.
Meine Frage ist jetzt, also Sie sprachen jetzt sozusagen von der Auswirkung auf die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler. Welche Angebote oder welche Unterstützung bekommen die Kinder während der Zeit, in der die Schulpflicht ruht, und welche Hilfsangebote bekommen die Eltern? Weil für Eltern ist es ja in dem Moment auch insofern eine Zumutung, als dass sie oft auch nicht arbeiten können, weil sie natürlich die Kinder in dem Moment zu Hause betreuen müssen und vielleicht auch oft gar nicht können, weil sie zum Beispiel die notwendigen pflegerischen Kenntnisse im Zweifel auch gar nicht haben.
Also für die Schülerinnen und Schüler gilt das, was wir momentan auch im klinischen System haben. Das entscheiden ja dann auch tatsächlich andere Experten, nicht Bildungsexperten, sondern Ärzte im besten Fall und Therapeuten. Und genau dort müssen sich dann auch die betreffenden Familien wirklich Unterstützung holen. Denn wir reden ja hier über nicht mehr Maßnahmen, Sie haben es ja gerade gesagt, bei der Therapie, bei der Pflege und Betreuung, die aus dem Bildungsbereich kommt, sondern die tatsächlich aus dem Gesundheitsbereich kommt, die über Krankenkassen gesteuert werden. Das sind dann wirklich Maßnahmen, die außerhalb der Kompetenz der Bildungsverwaltung bestimmt beziehungsweise der Schulen liegen, aber wo wir ja auch gemeinsam, wir haben ein Bundesteilhabegesetz und so, wirklich ja auch neue Ansätze haben, dass solche Akteure an einen Tisch kommen, damit diese Familien, das, was Sie gerade beschrieben haben, nicht mehr 5 Wege gehen müssen, um alle Maßnahmen zusammenzubekommen, sondern man sich an einen Tisch setzt und für die Familie das Gesamtpaket schnürt, sei jetzt mal vereinfacht dargestellt, damit man für die Zeit, wo die Kinder nicht an Schule sind, alle unterstützenden Maßnahmen hat, aber auch die Optionen und den Plan für die Rückkehr.
Okay. Der 43a war das, glaube ich, gewesen, der stellt in dem Moment darauf ab, dass die Senatsverwaltung dann noch eine Rechtsverordnung erlassen wird, in der dann definiert wird, unter welchen Gründen oder unter welchen Voraussetzungen ein Kind von der Schulpflicht befreit werden kann. Das heißt ja, dass man dann im Grunde alle diejenigen, die jetzt schon zu Hause sind, nochmal am Maßstab dieser Rechtsverordnung messen müsste, oder? Ob man das verlängert.
Also steht ja auch drin, dass da eine bestimmte zeitliche Frist ist, zwischen Minimum oder mindestens und Maximum. Es steht auch drin, wer zwischendurch angehört werden muss und wer auch alles partizipieren muss an dieser Entscheidung, also angehört und beteiligt werden muss. Aber ja, jeder Schulgesetznovelle folgen Rechtsverordnungen, die quasi die Details und die genaue Ausdefinition dann regeln. Und so wird es auch in dem Fall sein.
Okay, was passiert dann mit den Kindern, bei denen man feststellt, wir müssten sie jetzt eigentlich wieder zurückholen? Welche Angebote bekommen die? Bekommen die zeitnah ein Rückkehrangebot in die Schule?
Dazu sind Schulen ja grundsätzlich verpflichtet. Das findet auch aktuell schon statt. Und das wird in jedem Einzelfall auch dann mit der Schulgemeinschaft, aber auch insbesondere mit den Eltern, den Therapeuten und anderen Unterstützungssystemen, die an dem Kind jetzt schon auch mit dran sind, besprochen, wie so eine Rückkehroption aussehen kann.
Themensprung. Wir haben im Moment relativ viele geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Berlin oder die auf den Schulplatz warten. Ihre Kollegin oder ihre Koalitionspartnerin Maja Lasac von der SPD sagte mir neulich im Podcast, dass die Koalition im Moment noch so ein bisschen uneinig ist, was sozusagen die Perspektive der, sie nennt es Willkommensschule, in Tegel ist. Die Frage, wie man diese Schülerinnen und Schüler an die Regelschulen bringt. Ist das ihr Ziel, die Kinder, die dort in dieser Willkommensschule sind, in allgemeine Schulen zu bringen?
Also selbstverständlich ist das mein Ziel. Es steht erstens in dem Senatsbeschluss schon drin und ich habe mich mehrmals dazu schon öffentlich geäußert. Ich möchte aber darauf hinweisen, als ich das Haus übernommen habe, haben sowohl die Schülerinnen und Schüler in Tegel als auch hunderte Schülerinnen und Schüler in den bezirklichen Strukturen gar kein Bildungsangebot bekommen. Und ich habe damals gesagt, das ist so kein Zustand, insbesondere in Tegel, wo so viele Menschen dann doch wesentlich länger bleiben, als es ursprünglich geplant war. Und deswegen habe ich dann hier überlegt, gemeinsam mit der Bildungsverwaltung, was könnten Maßnahmen sein, um die Kinder für die Dauer ihrer Zeit des Aufenthalts in Tegel zu beschulen und Sprachbildungsangebote insbesondere zu machen. Und da ist dann die Idee entstanden, eine Willkommensschule in Tegel zu eröffnen. Es ist übrigens genauso wie alle anderen Willkommensklassen eine Filiale einer allgemeinbildenden öffentlichen Schule oder in dem Fall einer zentralverwalteten Schule. Aber es hat natürlich denselben Charakter wie alle Willkommensklassen. Es dient dem Ankommen, der Sprachbildung. Es sind tagesstrukturierende Angebote mit hinterlegt und selbstverständlich sollen diese Schülerinnen und Schüler übergehen ins Regelsystem. Wir wissen aber insbesondere bei den Schülern in Tegel ja noch nicht mal, in welche Bezirke kommen sie, wo werden sie dauerhaft und länger untergebracht. Und weil das einfach zunehmend länger dauert, die Arbeitsverwaltung bemüht sich da ja redlich drum, Standorte in den Bezirken zu finden und Unterkünfte zu bauen, aber es dauert länger. In den letzten Monaten, insbesondere in den letzten anderthalb Jahren, musste ich eine Entscheidung treffen im Sinne der Schüler und deswegen haben wir die Willkommensschule in Tegel jetzt eröffnet.
Okay, ich habe mir das mal angeguckt. Im Moment ist die Regelung so, ist eine Weisung Ihres Hauses, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Schulpflicht absolviert haben, sind sie aus dem Regelsystem erstmal zu entlassen und können dann gegebenenfalls in der IBA ihren Abschluss nachholen. Mhm. Jetzt habe ich mich gefragt, wir haben einen Schüler, der kommt meinetwegen als 15-, 16-Jähriger nach Berlin, als Geflüchteter, kommt in eine Willkommensklasse, wechselt dann in eine Regelklasse, wechselt dann in die IBA. Ist es zusätzlich zur Fluchterfahrung sinnvoll, einem Jugendlichen ständig neue Lernsettings und Lernumgebungen angedeihen zu lassen? Oder wäre es nicht sinnvoll, die von vornherein einfach in der allgemeinbildenden Schule zu belassen, bis sie ihren Abschluss haben?
Da habe ich tatsächlich eine andere Ansicht, aber da geht auch tatsächlich auch die übrigens Bildungsforschung mit uns mit, dass alle sagen, jeder junge Mensch muss erstmal den Spracherwerb auch da haben, um tatsächlich dann auch weiter seinen Weg gehen zu können. Wir müssen uns insbesondere auch schauen bei lebensälteren Schülerinnen und Schülern, wie man die tatsächlich so in das Regelsystem bekommt, dass sie dort bestmöglich ihren Weg gehen können. Das haben Sie gerade schon formuliert. Wir haben eine Willkommensklasse, dann haben wir das die allgemeinbildende öffentliche Schule und dann im nächsten Step das Oberstufenzentrum, wo IBA stattfindet. Da haben wir ja schon nachgesteuert, dass zunehmend mehr Willkommensklassen von vornherein an den Oberstufenzentren sind, weil wir halt auch sagen, die Großteil der Schüler, die hier ankommen, sind so, sind in dem Lebensalter, wo sie relativ schnell dann auch in die berufsbildenden und vorbereitenden Maßnahmen übergehen, sodass wir dort den Zwischenschritt mit der allgemeinbildenden öffentlichen Schule nicht zwangsläufig nochmal einbauen müssen. Aber ansonsten ist das übrigens auch Bundesgesetzgebung, dass wir verpflichtet sind, diese Angebote in bestimmten Zeitfenstern und Altersstrukturen so zu machen und die Schritte so zu gehen. Im Umkehrschluss sage ich immer gerne, schauen Sie mal nach Bremen. In Bremen gibt's reine Willkommensschulen. Dort sitzen die Kinder übrigens rot-grün regiert, wesentlich länger in der reinen Willkommensschule, nicht nur ein Jahr in der Willkommensklasse, und machen zum Teil dort auch Abschlüsse. Das ist ein ganz anderes System. Dort finden sie gar keinen Zugang in die Stadtteilschulen zum Teil, sondern sind dauerhaft in diesen Schulen untergebracht. Das ist kein Plan, den wir für Berlin haben. Ich möchte nur immer sagen, dass in anderen Bundesländern auch unter anderer politischer Führung gänzlich andere Entscheidungen schon getroffen werden. Das habe ich auch der Kollegin Lasic empfohlen.
Okay. Noch ein paar ganz kurze Fragen zum Abschluss. Religionsunterricht. Die Schulen wurden jetzt aufgefordert, den Bedarf bei den Eltern der Schülerinnen und Schülern abzufragen nach Religionsunterricht. Da gibt es ein Schreiben mit einer ganzen Reihe von möglichen Religionen, die man halt wählen könnte. Wie kommt eine Schule bei Interesse zu einem geeigneten Anbieter? Und meine Frage ist noch, gibt es eigentlich eine Whitelist dafür?
Herr Fechner, ich freue mich ungemein, dass diese Stadt bei der vorliegenden Schulgesetznovelle, die das erste Mal die Bildungslaufbahn komplett von der Kita bis zum Berufsübergang in den Blick nimmt, wirklich so intensiv über den Religionsunterricht debattiert. Das freut mich als Christdemokratin sehr. Sie haben es gerade formuliert, wir ändern eigentlich an dem aktuellen Verfahren gar nichts, sondern wir haben das Anmeldeverfahren transparenter und ein Stück weit offensiver gestaltet. Das Verfahren ist wie folgt, die Schulen melden das der Glaubensgemeinschaft. Und die Glaubensgemeinschaften entscheiden dann ganz alleine aufgrund der Anmeldezahlen, ob es ihnen möglich ist, am jeweiligen Schulstandort einen Religionslehrer zu entsenden. Das heißt, der Lehrer kommt von der Glaubensgemeinschaft. Die Glaubensgemeinschaften bzw. die Träger, die für die Glaubensgemeinschaften den Religionsunterricht erteilen, sind seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, hinterlegt in der Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarung, die zwischen diesen Weltanschauungs- und Glaubensgemeinschaften und der Kulturverwaltung ausgehandelt wird. Okay. Und das sind insgesamt 16 Träger. Also die Whitelist gibt es schon seit vielen Jahren. Wir haben die jetzt weder verändert, noch jemanden, also weder jemanden dazugenommen, noch gestrichen, sondern wir haben diese Liste 1:1 beibehalten, weil sie einfach etabliert ist und anscheinend auch gut funktioniert. Und dort holen die Schulen dann quasi die Lehrer auch her.
Okay, wenn jetzt sich ein Anbieter bei einer Schule meldet und sagt, ich möchte hier Religionsunterricht anbieten, dann ist die Schule jetzt, wenn ich das Schulgesetz richtig verstanden habe, dazu verpflichtet. Hat die Schule eine Möglichkeit, einen Anbieter abzulehnen?
Der Anbieter entscheidet, ob ihm ein Schüler an der Schule reicht oder ob er 9 oder 12 braucht, ob er das erteilen kann. Er kann nicht den Anspruch erheben, ohne dass die Schule Schüler gemeldet hat. Das möchte ich betonen. Das müssen bereitwillige Schülerinnen und Schüler vor Ort sein an der Schule. Und die Schule weiß, die kennen ja die Listen, ob quasi der Träger, der das Angebot der Schule macht, auf dieser Liste steht. Und dann kann damit auch die Vereinbarung geschlossen werden und der Religionsunterricht erteilt werden.
Okay. Abschlussfrage. Was ist Ihr Hauptziel fürs kommende Schuljahr?
Für das Schuljahr 24/25 ist mein Hauptziel, dass wir das Thema Personal in Angriff nehmen und tatsächlich die VV-Zumessung so machen, dass sie zum einen für die Schulen transparent, zuverlässig und planbar ist, dass sie wissen, welches Personal kommt und die unterschiedlichen Schulstandorte in den einzelnen Bedarfen berücksichtigt, damit wir wirklich möglichst zuverlässig für alle Schüler in diesem Land und damit auch für alle Familien Unterricht erteilen können.
Okay, herzlichen Dank, Frau Senatorin. Viel Erfolg dabei. Danke fürs Gespräch und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten und insbesondere an die langfristigen Hörerinnen und Hörer unter Ihnen auch ein Dank fürs Dabeibleiben. Ein ganz besonderer Dank geht an alle bisherigen Gäste dieses Podcasts, die ihr Wissen und ihre Perspektiven geteilt haben und ganz viel Liebe an mein kleines Team im Hintergrund, welches mich immer mal wieder mit Impulsen, Themen, Rat und auch Widerspruch bisweilen beglückt. Dieser Podcast verabschiedet sich erstmal in die Sommerferien und wenn Sie wollen, hören Sie gerne Ende August wieder rein, dann gibt es nämlich die nächsten Episoden, wie vorhin schon mal kurz angeteased, zum Beginn des Ausbildungsjahres 2024-25 mit dem Thema berufliche Bildung. Bis dahin erstmal alles Gute, schöne Ferien, eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.